Wir begrüßen im Studio unseren Gast, Professor Ansgar Thiel. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Der Direktor des Instituts für Sportwissenschaften, da bist du ja gerade auch ganz aktuell in Umänderungen, die Maßnahmen treffen, auch den Sport und die Wissenschaft, die Sportwissenschaft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen im Moment gar nicht, was passiert. Also wir waren ja vor Monaten schon damit beschäftigt, Hygienekonzepte zu schreiben, massenhaft. Wir mussten ja praktisch für den sportpraktischen Unterricht sozusagen für jede einzelne Sportart ein eigenes Hygienekonzept vorlegen. Und das hat natürlich lang gedauert, für den Hochschulsport natürlich genauso, für die vielen Angebote, die wir machen für Studierende. Wir mussten massiv einschränken und wir mussten massiv umplanen. Und jetzt hatten wir eigentlich einen relativ guten Weg gefunden. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert? Und da sind wir im Moment, stehen wir tatsächlich noch vor der Frage, wie entscheidet die Universität, wie entscheidet das Land in Bezug auf Wissenschaft generell und Hochschulsport speziell, aber auch, weil Sport ist im Grunde, das rückt immer so ein bisschen aus der Perspektive der Verantwortlichen, wie funktioniert es dann, Unterricht zu machen im Sport, mit Sportbezug.
Amateursport wurde ja komplett gecancelt, Profisport darf noch jetzt stattfinden. Wie lief das bei euch jetzt? Welche Sportarten gingen noch und welche gingen gar nicht?
Also wir wissen es im Moment tatsächlich nicht. Also ich nehme an, dass wir ähnliche Restriktionen kriegen in Bezug auf Mannschaftssport und in Bezug auf Sport in der Halle sowieso, wobei wir da ohnehin das nicht in vollem Umfang anbieten konnten, wie wir es früher gemacht haben. Also in der Lehre, da läuft natürlich Sport auch anders ab. Also wenn du in der Halle Sport sozusagen in Anführungszeichen unterrichtest, dann ist ja immer Wissenschaft mit dabei. Das heißt beispielsweise im Schwimmen macht man biomechanische Analysen und so weiter, im Turnen genauso oder in den Mannschaftssportarten analysiert man Taktik oder Trainingssysteme und so weiter. Das ist dann ein bisschen anders. Das heißt, da lässt sich auch in vielen Fällen dann die Distanz, die notwendige, einhalten. Allerdings, sobald es Spielformen sind, wird es natürlich schwierig. Und ich denke nicht, dass wir jetzt in der Halle weiterhin Sport anbieten dürfen. Und im Hochschulsport sowieso nicht. Also das heißt, diese großen Kurse, die früher so beliebt waren bei den Studierenden, Fitness in der Halle mit 300 Leuten, das ist für die nächste Zeit, denke ich, leider ja weg.
Wie hat sich insgesamt jetzt über das letzte halbe Jahr bei euch die Lehre auch verändert?
Ja, es war natürlich wie in anderen Fächern auch. Vieles wurde online gemacht, was natürlich schwierig ist. Das heißt, auf der einen Seite stehen Ressourcen gar nicht zur Verfügung, um wirklich eine tolle Online-Lehre zu machen. Aber für die ganzen Lehrenden, für alle hat es natürlich bedeutet, dass wir neue Konzepte überlegen müssen. Man muss die Online-Lehre vorbereiten. Und insbesondere auch hier wieder in diesen, ich sag mal, in diesen Laborfächern. Also wenn wir Sportpraxis haben und diese Sportpraxis dann wissenschaftlich reflektieren, dann hast du natürlich immer die Leute vor Ort. Du brauchst Präsenz. Das heißt, du musst auch bestimmte Bewegungen durchführen und irgendjemand muss beispielsweise eine Hilfestellung leisten oder er muss direkt oder sie muss direkt vor Ort Analysen machen, also Beobachtungen machen, Videoaufnahmen machen und so weiter. Und das ist natürlich nicht so einfach möglich. Das heißt, hier haben wir im Grunde Hybride entwickelt, wie wir Theorie rauslösen können und dann Praxis so machen, dass es entweder im Freien stattfindet oder tatsächlich dann mit der gebotenen Distanz, was natürlich heißt, wenn wir vorher in einem solchen Fach 25 haben konnten, ist es jetzt natürlich nicht mehr möglich, was natürlich zu kapazitären Belastungen führt.
Gibt es dann irgendwann auch ein NC im Sport?
Den gibt es schon. Schon seit langem. Ja, das war ja ganz früher. Ich kann mich erinnern an Ulrike Meifert damals, die keinen Studienplatz gekriegt hat an der Sporthochschule Köln, was dann für einen großen Aufschrei gesorgt hat, dass sie als Top-Sportlerin keinen Studienplatz kriegt, weil ihr Abi zu schlecht ist. Also typisch damals. Wie kann das sein, dass man als guter Sportler in so einem Fach, wo man ja anscheinend nichts denken muss, keinen Studienplatz kriegt. Aber wir haben eigentlich traditionellen NC. Es ist auch jetzt wieder zum Beispiel, ich habe Anrufe gekriegt von Leuten, die sagen, warum hat beispielsweise Person X trotz einem 2,2 Abitur keinen Studienplatz in Sport gekriegt, obwohl er oder sie so viel macht und einen Trainerschein hat. Und da ist halt einfach so, dass die ersten 60 beispielsweise beim Lehramt halt alle eine 1 vorm Komma haben.
Echt?
Und so ist es, aber das ist schon eigentlich schon lange so. Also wenn über Nachrücker kommen dann auch natürlich Leute rein mit einem schlechteren Abitur oder wenn sie als Spitzensportler unter eine bestimmte Quote fallen. Also man, es gibt so ein Punktesystem, aber die Abi-Note spielt natürlich eine zentrale Rolle. Was man nicht denkt, aber was sich nachher als gut herausstellt, denn viele, die Sport studieren möchten oder die denken, sie studieren jetzt Sport, denken, man ist nur in der Halle oder auf dem Platz und man rennt nur herum, aber so ist es natürlich nicht, sondern es fängt dann bei Anatomie, Physiologie, Biomechanik, Sportpsychologie, Sportsoziologie, Sportpädagogik. Es ist halt ein relativ breit gefächertes Studium, bei dem die Theorieinhalte natürlich und Theorieanteile sehr, sehr groß sind.
Und das Punktesystem, was berücksichtigt das noch außer jetzt der Note?
Es berücksichtigt beispielsweise, wenn du einen Trainerschein hast, also wenn du als Trainer gearbeitet hast oder als Übungsleiter und natürlich auch die eigene sportliche, sagen wir mal, Leistung. Das heißt, wenn wir einen Spitzensportler haben, der oder eine Spitzensportlerin aus dem Kader oder Nationalmannschaft beispielsweise, dann gibt es praktisch auch einen Zuschlag in Bezug auf Punkte.
Kann sich ein Institut damit auch dann schmücken?
Ja, also theoretisch ja, wir machen das bisher nicht so. Die gesamte Uni macht das eigentlich nicht so. Also unsere Universität hat damals abgelehnt, dass sie als Partnerhochschule des Spitzensports bezeichnet wird. Also manche Universitäten machen das, obwohl wir faktisch eine sind. Das heißt, wir haben ein extrem gutes Angebot für Spitzensportler. Also eine unserer Mitarbeiterinnen betreut Spitzensportler sehr intensiv. Das heißt, sie hilft denen dann auch bei der Durchführung des Studiums. Und man muss natürlich denken, wenn jetzt jemand Medizin beispielsweise studiert und spielt jetzt Bundesliga, dann ist natürlich nicht so einfach die Studienorganisation oder ein naturwissenschaftliches Fach, wo es Labor, im Grunde Laborangebote oder Laborveranstaltungen gibt. Und da zum Beispiel in Bezug auf Klausuren spricht die dann mit den Dozenten und versucht irgendwie hier Arrangements zu machen, damit die tatsächlich gleichzeitig trainieren können und studieren auf hohem Niveau. Und das läuft bei uns sehr, sehr gut halt so. Und deswegen haben wir auch eine ganze Reihe an der Universität, eine ganze Reihe an wirklich sehr guten Spitzensportlern. Allerdings nicht im Fußball, komischerweise. Fußball hatten wir bisher eigentlich niemand, der dann auch unter...
Wissenschaft, Sportwissenschaft heißt ja immer auch ganz viel Forschung und Studien. Ein Schwerpunkt an eurem Institut ist auch die Forschung zur Bewegung und zum Sport von älteren Menschen. Mhm. Was steht da gerade an? Was forscht ihr? Was habt ihr da gerade auf dem Zettel?
Also im Moment haben wir ein sehr großes Projekt zur Bewegungsforderung in Altenheimen. Eins des seines da großen Forschungsprojekte, die vom Bundesgesundheitsministerium finanziert werden. Also die haben eine große Ausschreibung gemacht und wir haben eins dieser Projekte gekriegt. Und das ist ein interdisziplinäres bzw. multidisziplinäres Projekt. Also bei uns ist die Gesundheitspsychologie mit dabei, also die Sportmedizin, die Geriatrie ist mit dabei. Und hier schauen wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage, wie findet Bewegung im sogenannten Altenheim, im Seniorenheim statt? Und die Perspektiven sind tatsächlich so, dass wir zum einen beispielsweise Organisationsstrukturen anschauen. Wir gucken, ist beispielsweise Bewegung überhaupt in der Organisationsstruktur verankert? Das heißt, gibt es spezifische Bewegungsangebote? Werden für die ganz spezifische Zeiten ausdifferenziert? Werden diese Aufgaben der Bewegungsförderung auch bestimmten Stellen zugeordnet und so weiter. Wir gucken auch, wie viel bewegen sie sich tatsächlich. Also da geht es viel dann um Alltagsbewegung, dass wir beispielsweise Beobachtungsstudien durchgeführt haben, wo wir geguckt haben über den ganzen Tag, wie viel Bewegung findet da überhaupt statt. Und das fängt natürlich an schon beim Waschen bis hin zum Essen gehen und so weiter. Und wir haben natürlich auch psychologische Parameter dann abgefragt, jetzt sowohl bei den Seniorinnen und Senioren als auch bei dann den Begleitpersonal. Und wir schauen hier natürlich dann auch, wie nutzen diese Strukturverbesserungen beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, okay, hier könnte mehr Bewegen stattfinden, bestimmte Prozesse könnten jetzt mehr in Bewegen stattfinden oder da und da könnten jetzt Bewegungsangebote stattfinden, verbessert die, dann letztendlich auch das Bewegungsverhalten bei den Seniorinnen und Senioren. Das Projekt ist im Grunde im Gegensatz zu vorangegangenen Projekten, zielt nicht direkt nur darauf ab, auf den Einzelnen, also das heißt auf den Senior oder die Seniorin und ihre Gesundheit und ihre Art, wie sie sich bewegt, sondern in erster Linie soll es ein Beratungsprojekt sein, wo wir im Grunde partizipativ mit den Verantwortlichen der Seniorenheime versuchen, Strategien zu entwickeln, wie Bewegung in diesen Einrichtungen gefördert werden kann. Und wir werden da super unterstützt von den teilnehmenden Heimen, die sind hoch interessiert und wissen natürlich auch, Bewegen ist was Positives. Und also wir sind wirklich, wir wussten das vorher nicht, dass tatsächlich die Unterstützung so gut ist und die Zusammenarbeit mit den Heimen so gut ist. Und jetzt ist natürlich durch Corona sehr stark beeinträchtigt. Das heißt, wir können nicht in die Heime rein. Wir werden jetzt zum Beispiel dran, Fokusgruppen-Interviews zu machen. Wir müssen irgendwann Zukunftswerkstätten dann entwickeln, die wir am besten dann auch vor Ort machen. Und da müssen wir jetzt gucken, wie das weitergeht. Aber Ziel ist es, am Beispiel von exemplarischen Einrichtungen dann, ja, sagen wir mal, Best Practice Beispiele zusammen mit den Verantwortlichen zu finden, wie Bewegung gefördert werden kann. Und gerade für Hochaltrige ist das natürlich ganz extrem bedeutsam, denn Bewegung ist ja nicht nur, dass es ein wesentlicher Faktor für die Gesunderhaltung ist. Das ist es auf jeden Fall. Also Bewegung zum Beispiel und nicht nur in Bezug auf Herz-Kreislauf-System, sondern tatsächlich ein hohes Risiko sind ja beispielsweise Stürze. Und in der Entwicklung des Menschen ist es, also wenn jemand nicht trainiert, also überhaupt nicht aktiv ist, dann bauen Muskeln ab beispielsweise und bestimmte Muskeln bauen schneller ab als andere und gerade die Muskeln, die wir zum Beispiel brauchen, also zur Sturzprophylaxe, wie beispielsweise die Oberschenkelstrecker, bauen relativ schnell ab. Die Gleichgewichtsfähigkeit geht quasi fast linear runter im Altersgang, wenn man nichts dafür tut. Und das sind natürlich dann Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen. Und wir wissen natürlich aus der Forschung, ein Sturz im hohen Lebensalter, der beispielsweise dann zu einer Oberschenkelhalsfraktur führt, kann dann das Todesurteil für den Betroffenen und die Betroffene bedeuten. Und das ist aber eine Sache. Die andere Sache ist, dass Bewegungsfähigkeit eigentlich die entscheidende Voraussetzung für Mobilität ist. Und Mobilität ist wiederum ein ganz entscheidender Faktor für die Erhaltung von Lebensqualität, von Lebenszufriedenheit. Also bin ich in der Lage, beispielsweise noch einen Spaziergang zu machen? Bin ich in der Lage, mir meinen Kaffee selber zu machen? Bin ich in der Lage, zu anderen Leuten hinzugehen, mit denen ein Pläuschchen zu halten? Und so weiter. Das sind alles zentrale Voraussetzungen dafür, dass ein Mensch auch psychisch und sozial gesund altert, so wie wir es in der Forschung sagen. Und das zu fordern, da spielt Bewegen unseres Erachtens eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und auch hier wird Bewegen im Grunde dieser Wert von Bewegen und Bewegungsforderung noch gar nicht genügend gesehen von den sowohl von der Politik als auch von der Öffentlichkeit.